lese die Verse aus dem Kapitel 5, ab Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 3, unter dem Thema die Aufforderung zum geistlichen Wachstum. Davon hätten wir wohl viel zu reden, aber es ist schwer, weil ihr so unverständlich seid. Und die ihr solltet längst Meister sein, bedürfet wiederum, dass man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht starke Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein junges Kind. Den Vollkommenen aber gehört starke Speise, die durch Gewohnheit haben geübte Sinne zu unterscheiden Gutes und Böses. Darum wollen wir die Lehre von Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, nicht abermals grundlegen von Buße der toten Werke, vom Glauben an Gott, von der Taufe, von der Lehre vom Händeauflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, so es Gott anders zulässt, denn es ist unmöglich, die so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo sie abfallen, wiederum zu erneuern zur Buße. Bis soweit, ich habe etwas weiter gelesen als den Vers 3, um den Zusammenhang zu sehen. Es geht also um die Aufforderung, jetzt im Glauben zu wachsen. Es gäbe nämlich noch viel von dem hohen Priester, der über alle hohen Priester steht, zu reden. Aber viele können es nicht tragen und können das Geheimnis des Glaubens noch nicht genügend eintreten, weil sie an den Anfangsgründen des Glaubens stehen bleiben. Den Hebräern wurde hier gesagt, ihr könntet das vielmehr noch verstehen, wenn ihr nicht auf Abstand das Wort Gottes hören wolltet. Hier wollten sie einfach nur über den Kopf hören, was hat der Schreiber des Hebräerbriefes zu sagen. Wir wollen das abwägen, ob das richtig ist, ob es ausreichend ist, um wirklich Schritte nach vorne zu gehen. Aber die Erfahrung, ob es wahr ist, macht man nur, indem man nach vorne geht. Darum sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wir könnten noch viel mehr davon reden, aber ihr könnt es noch nicht ertragen, weil ihr auf Abstand zum Worte Gottes steht. Es lest, aber nicht im Herzen umsetzen wollt. Denn ihr seid noch wie Kinder. Ihr solltet zwar von dem, was ihr wisst und gehört habt, längst Meister sein, aber ihr bedürft wiederum, dass man die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehrt und immer wiederholt. Milch muss man euch geben, nicht feste Speise. Ein Kind Gottes ist durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, und das müssen wir festhalten, nur durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist ist jemand ein Kind Gottes geworden, in die Geheimnisse des Glaubens eingeführt worden. Durch den Heiligen Geist werden wir in Dinge eingeführt, die kein Mensch denken kann, die kein Mensch auf natürlichem Wege erfahren kann. Wir lernen Geheimnisse durch den Heiligen Geist kennen, die aus der Ewigkeit in die Zeit kommen und die bei allen Studien, die Menschen absolvieren können, verschlossen bleiben. Man kann 10 Jahre Theologie studieren und nichts von irgendeinem Geheimnis des Glaubens erfahren haben. Weil die Geheimnisse des Glaubens nur durch den Heiligen Geist geschenkt werden und geoffenbart werden. Es tut sich Türen auf durch den Geist und man schaut in die Ewigkeit durch den Geist und versteht Dinge, die man nicht verstehen könnte. Deswegen schauen wir durch den Heiligen Geist schon in Zukünftiges hinein. Wir wissen schon, was sich Gott vorgenommen hat in vielen Teilen, wo er es uns mitgeteilt hat. Und er hat es uns deswegen mitgeteilt, dass wir völlig furchtlos in die Zukunft gehen, damit wir uns nicht fürchten. Er hat uns den Blick geschenkt durch den Heiligen Geist bis zum Ende. Es ist kein Blick, der vom Verstehen herkommt, vom Kopf herkommt. Dieser Blick vom Kopf erlöst keinen von der Furcht. Aber der Blick durch den Heiligen Geist macht frei von jeder Furcht. Da kann kommen, was will in der Zukunft. Wir sind getrost, weil wir das Ende gesehen haben, aller Dinge, weil wir das Ende erkannt haben durch den Heiligen Geist. Die Wiedergeburt ist also etwas ganz Wichtiges. Ohne dem werden wir nicht in die Geheimnisse des Glaubens hineinkommen. Zu Nikodemus hat ja der Herr Jesus auch in Johannes 3 gesagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt also nicht nur, sonst kann er nicht eines Tages, wenn er von der Welt scheidet, in das Reich Gottes kommen. Er kann es auch hier nicht sehen. Er kriegt hier nichts mit von dem, was Gott tut. Es bleibt ihm alles dunkel. Es sind dunkle Worte, ohne sie verstehen zu können. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, den Heiligen Geist bekommen hat. Dann leuchten die Worte auf als Leben. Sie leuchten auf als eine Geborgenheit, die Gott schenkt im Blick auf das Ewige. Sie leuchten auf als eine Hilfe auf dem Wege und eine Gewissheit, darin leben und davon verkündigen zu können. Ein wiedergeborener Mensch hat ja bestimmte Merkmale, die ich kurz umreißen will. Wir können jetzt nicht ausführlich darüber reden. In Römer 8, Vers 14 bis 16 steht ja, das erste Merkmal im Leben eines wiedergeborenen Kindes Gottes ist, dass es das weiß, solches zu sein. Das Bewusstsein, was nicht durch jemand eingeredet werden kann und sich selbst eingeredet werden kann, ein Kind Gottes zu sein, ist da. Denn der Geist Gottes gibt dieses Zeugnis, manch einer hat die Formulierung lieber mit unserem Geist, oder eben die andere Formulierung, unserem Geist, das spielt keine Rolle von der Formulierung, sondern die Offenbarung kommt nur durch den Heiligen Geist zu mir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und das ist fern jeder Einbildung. Das ist ein realer Zustand nach der Wiedergeburt, den keiner mehr erklären muss, ob er da sein kann oder nicht, sondern man weiß es. Unabhängig von jeglicher anderen Ausführung irgendeines Gläubigen. Das weiß jeder ganz individuell. Das ist ein erstes Zeichen, ein wiedergeborenes Kind Gottes zu sein. Ferner hat ein wiedergeborenes Kind Gottes absolut Hunger nach den Worten des Herrn. So wie es der Herr Jesus in der Versuchungszeit gesagt hat, der Mensch lebt ja gar nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und das wollen wir haben. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2, dass wir uns dann ausstrecken sollen nach der lauteren Milch des Evangeliums und dadurch zunehmen. Das ist das natürliche Verlangen. So wie es das natürliche Verlangen eines Babys ist, Milch zu trinken. Wir müssen es gar nicht da auffordern, sonst sei es ja krank. Sondern es hat ein natürliches Verlangen, weil es lebt. Und das Leben im Geist hat auch das natürliche Verlangen in sich, das Wort Gottes aufzunehmen. So wie es auch in Beröa geschah. Wir lesen von dieser Gemeinde in der Apostelgeschichte 17, 11. Sie forschten täglich in der Schrift, ob sich das so verhält, was Gott sagt, jeden Tag. Sie wollten wissen, was Gott sagt. Das ist auch ein Zeichen der Wiedergeburt, ein Zeichen der Kinder Gottes. Ein drittes, ein Zeichen der Kinder Gottes ist in ihrem Leben, dass sie eine Abneigung gegen die Sünde haben. Sie haben großes Verlangen, in der Heiligung zu stehen und zu leben. In 1. Johannes 5, Vers 18 heißt es ja, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich. Er hat eine Abneigung gegen die Sünde. Er will absolut nicht mehr sündigen. Das ist ein Neues im Leben eines Menschen. Vorher steht er den Werdegängen der Zeit gleichgültig gegenüber. Nur mal sehen, was da kommt. Natürlich will ich nichts Böses tun. Ich will ja keinen bestehlen. Ich will keinen umbringen und so weiter. Aber ich kontrolliere weiterhin mein Leben nicht, was ich eigentlich tue. Ein wiedergeborenes Kind Gottes fängt plötzlich an zu kontrollieren. Ist das recht, was ich tue? Oder gefällt es dem Herrn nicht? Ich will nicht sündigen. Ich trete lieber von manchen Dingen zurück, als dass ich sündige. In Römer 6 steht dazu auch, schreibt der Apostel Paulus im Blick auf diese Erlösung und Befreiung durch Jesus Christus von der Sünde. Was sollen wir denn hierzu sagen? Sollen wir sündigen, dass die Gnade desto mächtiger wird? Nein, das sei ferne. Wie sollten wir denn in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Also das geht ja gar nicht mehr. Das ist ein Merkmal der Kinder Gottes, dass sie plötzlich eine Kontrolle über ihr Leben durch den Geist ausüben, ob das, was sie tun, richtig ist und Gott gefällt. Ein Merkmal der Wiedergeburt. Ein weiteres Merkmal ist, dass ein Kind Gottes plötzlich eine Last für andere Menschen hat. Rettersinn hat, weil es selbst gerettet worden ist. Plötzlich andere Menschen, die völlig fremd sind, im Fokus aufnimmt und hat mit der Frage, was wird aus ihnen? Werden sie gerettet? Ich habe manchmal das Beispiel gegeben, dass es mir sogar schwer fiel, irgend an bestimmte belebte Orte in den Urlaub zu reisen. Ich komme innerlich dann nicht zur Erholung. Warum? Weil ich nicht Menschen sehen kann, ohne zu fragen, was wird aus ihnen. Gehe ich jetzt auf diese Frage aktiv ein, bin ich nicht mehr im persönlichen Urlaub. Ich muss also möglichst Orte aufsuchen, wo ich keine Menschen sehe, um auch eine persönliche Neuorientierung vor dem Herrn zu finden. Weil diese Frage einfach im Leben ist. Ich könnte auch sagen, was gehen mich die Hunderte oder Tausende, die da am Strand liegen, an? Ich gehe einfach ins Wasser, die anderen sind mir gleich. Das geht nicht mehr. Sondern die Frage, was wird mit denen? Sind sie gerettet? Ich sehe manchmal an unserem Fenster, weil wir an der Straße wohnen, Menschen vorbeilaufen, auch in der Vorbereitung. Und ich denke dann immer, wo gehen sie hin? Das ist ein neues Merkmal. Wir interessieren uns für Menschen, die wir vorher gar nicht kannten oder kennen wollten und wünschen ihnen die Erlösung. Apostelgeschichte 4, 20, so wie die Apostel sagten, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Selbst wenn man uns sagen würde, hör auf damit zu denken, leg dir diese Last nicht auf, es geht nicht mehr. Die Wiedergeburt im Heiligen Geist hat einen Motor der Rettung in Gang gesetzt. 1. Johannes 1, 3 lesen wir auch nochmal dazu, wo der Apostel Johannes dasselbe sagt, wie auch hier in Apostelgeschichte Petrus. was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und jetzt kommt die Begründung, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was wir erlebt haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir können nicht mehr passiv bleiben, egal ob jemand diese geistliche Gemeinschaft mit uns hat oder nicht. Sondern die Sehnsucht ist aufgebrochen. Merkmal der Wiedergeburt. Vor der Wiedergeburt kümmert man sich nur um einige Menschen. Die Familie, die einem nahestehen, die anderen, ja, ferne weg, interessiert einen nicht so sehr. Man beschäftigt sich nicht mit ihnen. Nach der Wiedergeburt beschäftigt man sich mit allen Menschen, weil Gott in Jesus Christus sich mit allen beschäftigt und will nicht, dass einer verloren wird. Das ist die Bewegung des Heiligen Geistes. Ein weiteres Merkmal ist auch, dass plötzlich ein Gebetsleben eintritt. Man hat das Verlangen, ständig mit Gott zu reden. Man hat das Verlangen, sich mitzuteilen vor Gott. Man möchte nichts allein regeln, mit ihm reden und Antwort haben, wie es bereits in der Urgemeinde festgestellt wurde, in Apostelgeschichte 2,42. Sie waren beständig jeden Tag in der Apostellehre und dann steht auch und im Gebet. Und es war keine Pflichtübung, dieses Gebet, dass eine Gebetsversammlung einberufen ist, ja, jetzt ist das eben dran, sondern das war ein Herzensverlangen durch den Heiligen Geist, der dort seufzt und ruft, aber lieber Vater. Und das ständig, diese ständige Beziehung zum himmlischen Vater erhält und auch verstärkt. Noch ein Merkmal, was wir vorher nicht hatten in dieser Form, ist die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Fremde Leute kommen plötzlich zusammen, haben alle den Heiligen Geist und nehmen einander an. Das ist was Neues. Es braucht keine lange Kennenlernphase. Es braucht keine lange Diskussion. Man sieht sich, spricht und liebt sich. So schnell geht das. Das ist ein neues Merkmal. 1. Johannes 3, Vers 14. Ich sage das eigentlich im Blick auf unseren Text als Vorspann, um deutlich zu machen, was uns gegeben ist an Aufnahmefähigkeit und worauf wir eingehen dürfen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Wodurch wissen wir das? Denn wir lieben wie Brüder. Das ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Wir lieben die Brüder. Wir lieben die Menschen, die auch vom Geist Gottes beseelt sind und sind mit ihnen eins. Und ein letztes, es gibt sicher noch viele, auf die wir eingehen könnten, aber wir wollen ja das Thema weiter durch behandeln. Ein letztes, die Wiedergeburt bewirkt eine Freude auf den Tag des Erscheinens Christi. Eine Freude, Jesus zu sehen. Eine Freude, in den Himmel aufgenommen zu werden. Johannes schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 3, wir haben ja einige Verse daraus zitiert, Vers 2, meine Lieben, wir sind ja nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist, hier spricht die Sehnsucht durch den Heiligen Geist. Das ist was Neues. Ihn sehen, wie er ist, das ist ja ein Hinweggezogenwerden von der Erde. Es ist nicht mehr ein sich ausbreiten wollen auf der Erde, sondern ein abgeholt werden wollen von der Erde in die Ewigkeit. Hier verstehen wir auch, was der Apostel Paulus im Philipperbrief im 1. Kapitel Vers 23 schreibt. Ich habe Lust, abzuscheinen und beim Herrn zu sein. Das ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Einfach das Zuhause nicht mehr in der Welt suchen zu wollen, sondern die Sehnsucht nach der wirklichen Heimat. wo Gottes Geist herkam und wieder hin will, mit uns gemeinsam. Zeichen der Wiedergeburt. Es ist keine Weltflucht, aber es ist eine Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Darum steht auch in Offenbarung 22, 20 und auch in den Versen davor, der Geist und die Braut sprechen, komm, wer es hört, der spreche, komm. Und Vers 20, es spricht, der solches bezeugt, ja, ich komme, Amen. Und dann die Antwort, Sehnsucht aus dem Wiedergeborenen, ja, komm, Herr Jesus. Ja, das sind Anzeichen, wo der Heilige Geist im Menschenraum gewonnen hat, Anzeichen der Wiedergeburt. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Text. Also ein Kind Gottes ist durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist in diese Geheimnisse des Glaubens eingeführt worden. Hinfort soll nun die Erfahrung mit dem Unsichtbaren höher stehen als die Erfahrung mit den sichtbaren Dingen. Die Erfahrung mit den unsichtbaren Dingen. Auch die Erfahrung mit dem unsichtbaren Gottesdienst soll höher stehen als die Erfahrung mit dem sichtbaren Gottesdienst. Wir wissen ja, wie viel Wert heute darauf gelegt wird, einen besonderen, guten, sichtbaren Gottesdienst auszuüben. Der muss bestimmte Kriterien aufweisen, ja, bestimmte Umrahmungen haben, damit der Gottesdienst gut war. Man stellt sehr darauf ab. Aber durch den Heiligen Geist sollen wir auf den unsichtbaren Gottesdienst mehr abstellen als auf den sichtbaren. Er soll höher sein als der sichtbare. So viel höher, wie der hohe, große Hohepriester höher ist als der Hohepriester auf Erden. An die Korinther, im 2. Korinther 4, 17 bis 18, schrieb Paulus von dieser wichtigen Unterscheidung im Blick auf den Glauben und das Handeln der Kinder Gottes. Es heißt dort, 2. Korinther 4, Vers 17, unsere Trübsal, das haben wir schon zitiert, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare. Nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und das steht höher. Das heißt also, der Gottesdienst, so wurde den Hebräern auch gesagt, durch den Glauben, durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, soll abgestellt werden auf den unsichtbaren hohen Priester und nicht auf den sichtbaren im Tempel von Jerusalem. Das Sichtbare, das heißt, das uns natürliche Verständnis verursacht schlussendlich immer Trübsale. Immer Trübsale. Aber das Unsichtbare, das aus der Ewigkeit Gottes stammende, verursacht Freude und Herrlichkeit in unserem Leben. Wiederum eine Aufforderung, darauf mehr zu achten als auf das Sichtbare und Zeitliche, steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr doch nun wiedergeboren seid, wenn ihr nun mit Christus auferstanden seid, dann tut Folgendes. Dann sucht, was droben ist. Da Christus ist, der große Hohepriester, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Merken wir diesen Unterschied? Prioritäten? Wo liegt nun der Gottesdienst? Im Unsichtbaren. Da ist der wahre Gottesdienst anzutreffen. Und der soll immer höher im Leben der Kinder Gottes sein als der Sichtbare. Trachtet nach dem, was unsichtbar ist, was droben ist und nicht nach dem, was sichtbar auf der Erde ist. Auch im Blick auf unsere Gebete vertrauen wir nicht auf unsere Worte, sondern auf das, was Gottes Geist vor den Thron des himmlischen Vaters verklärt. Wir vertrauen nicht auf die materiellen Worte, die wir formulieren, sondern das, was der Geist Gottes tut, wie es in Römer 8, Vers 26 steht, er vertritt uns vor dem Thron Gottes. Da findet das echte Gebet statt. Darauf legen wir Wert als Kinder Gottes. Darauf verlassen wir uns und nicht auf das Gebet der materiellen Form, das hier stattfindet. Das Gebet durch den Geist, das führt in die oberen Räume des Himmels. Es ist nicht das Gebet unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir hätten euch mehr zu sagen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn ihr darauf mehr Wert legen würdet, dass das, was euch zusteht, auch eingenommen wird, nämlich das, was vor dem Thron Gottes geschieht und was dort Bestand hat. So hielt der Herr Jesus auch die Unterscheidung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem eigentlichen Leben mit dem Vater. Das lesen wir in Johannes 12, Vers 27 und 28. Jetzt ist meine Seele betrübt, sagt er. Und was soll ich sagen? Soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Nein. Darum bin ich ja in diese Stunde gekommen. Das Unsichtbare ist höher als das Sichtbare. Meine Seele ist betrübt. Soll ich den Vater bitten, dass er mich wegnimmt daraus? Diese Betrübnis? Nein. Sondern ich diene dem Unsichtbaren. Darum bin ich in diese Stunde gekommen, sondern ich bete, Vater, verkläre deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verklärt und will ihn abermals verklären. Also auch hier macht der Herr Jesus einen Unterschied zwischen dem sichtbaren und unsichtbaren Gottesdienst. Die Seele ist betrübt im sichtbaren Bereich. Aber darüber steht der wichtige Gottesdienst im unsichtbaren Bereich. Verkläre deinen Namen. Und das war kurz vor seinem Leidensantritt, vor dem Weg nach Golgatha. Und da stellte er diese beiden Tatsachen gegenüber, das sichtbare Leiden und die unsichtbare Herrlichkeit. Um auch uns, seinen Nachfolgern, zu sagen, achtet nicht so sehr auf die sichtbaren Leiden. Achtet vielmehr auf die unsichtbare Herrlichkeit. Sichtbare Leiden sind da. Meine Seele ist betrübt. Und so heißt es von dem Herrn Jesus auch in Gethsemane, bis an den Tod. Aber er achtete auf die unsichtbare Herrlichkeit. So kommen wir durch die Zeit. Verkläre deinen Namen, das wahre, höhere geistliche Leben, das durch alle zeitlichen Ereignisse hindurchträgt und die Trübsal der Zeit immer überwindet, bei dem Herrn sogar das furchtbare Kreuz überwunden hat. Das furchtbarste Kreuz, können wir sagen, das er für die Sünde und für alle Sünder trug. Also, je mehr wir im Glauben wachsen, leben wir von oben her. Von dort her, wo Jesus, der große Hohepriester, ist. Je weniger Wachstum des Glaubens vorhanden ist, desto stärker ist das Glaubensleben mit den diesseitigen Maßstäben verbunden. Und somit mit dem Herabziehen der Seele in das Leid. Und wir geben dem Leid sehr viel Raum in uns. Und Leid löst Klage, Ach und Weh aus. Nicht mehr Lob und Dank. Klage, Ach und Weh. Damit aber Lob und Dank doch herauskommt, müssen wir getrennt werden von dem sichtbaren Leid und dazu im Glauben zunehmen. Der Schreiber des Hebräerbriefes wollte also anzeigen, dass die Herrlichkeit Jesu als himmlischer hoher Priester viel größer ist, als es die damalige Gemeinde aus den Juden bereits verstand. Sie waren noch zu stark an dem äußeren, sichtbaren Gottesdienst gebunden. Es geht ja auch uns oft so, dass wir als Gemeinde durch das Alltagsleben mit den profanen Abläufen des Alltags so stark an die sichtbaren Maßstäbe gebunden sind, dass wir dabei keinen Raum mehr haben, den unsichtbaren Gottesdienst wirksam werden zu lassen unter uns. Manchmal ist man so ein bisschen hilflos, wenn man versucht, gerade man sieht, dass jemand von den sichtbaren Maßstäben eingeholt worden ist und er leidet. Dann will man ihm den Zuspruch geben und sagen, weißt du, Jesus steht über allem, man kommt gar nicht an sein Herz ran. Er ist so verschlossen von diesen Ereignissen der Zeit, dass da im Moment kein Raum ist für das Ewige. Und dann muss man abwarten und beten für diesen Bruder, für diese Schwester, bis sich wieder ein Raum öffnet und ihm sagen, Jesus hat das alles gesehen, er steht doch da drüber, hoffe auf ihn. Nicht? Wir wissen ja, was wir manchmal als Antwort kriegen, na du hast gut reden. Das ist ein Zeichen dafür, dass er so verschlossen ist für den Blick nach oben, dass er einfach den Zuspruch nicht ertragen kann, sondern nur noch fixiert ist auf das Leid. Und im Nachhinein gibt er einem aber recht und sagt, stimmt, Jesus steht da drüber. Aber ich war so versunken darin und wollte einfach keinen Trost annehmen. So kann es uns also auch in unserer heutigen Zeit gehen. Doch sollen wir ja zur größeren Vollkommenheit gelangen und dadurch für Jesus in dieser Zeit besser leben können. Wir können nur besser für unseren Herrn leben, wenn wir uns mehr in das Geheimnis des Glaubens, in das Unsichtbare, in das Ewige mit hineinnehmen lassen. Von dort aus wird ein besseres Leben für Jesus geprägt. Wir können das nicht auf Erden aufbauen oder in Szene setzen. Die Hebräer, wiewohl schon längere Zeit auf dem Weg der Nachfolge Jesu, blickten zu stark auf das, was die Glaubensbrüder äußerlich lebten und taten. Dadurch entstand das, was immer entstehen muss, Beurteilung und Verurteilung. Und auch ein Stillstand im eigenen Glaubensleben. Wer sich nämlich da reinziehen lässt, so wie die Hebräer damals, wächst selber nicht. Wer in der Beurteilung und Verurteilung steht, bleibt selber stehen und bleibt bei der Milchspeise. Er kommt nie zu den tieferen Geheimnissen des Glaubens hindurch. Milchspeise bedeutet nämlich unerfahren sein in dem, was Gott wirklich bereitet hat. Im Blick auf das Himmlische, im Blick auf göttliche Dinge. An die Korinther musste der Apostel Paulus Gleiches schreiben, in 1. Korinther 3, 1 bis 4. Und das verstehen wir in diesem Zusammenhang vielleicht besser noch als zur Zeit, als wir den Korintherbrief durchnahmen in Berlin. Liebe Brüder, ich konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christo. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht, auch könnt ihr jetzt noch nicht. Warum? Weil ihr immer noch fleischlich seid. Denn, jetzt kommt der Ausdruck, warum es so ist, weil Eifer und Zank und Zwietracht unter euch sind. Darum seid ihr doch noch fleischlich. Ihr wandelt nach menschlicher Weise und nicht nach göttlicher. Denn so einer sagt, ich bin paulisch, und der andere aber, ich bin apollisch. Seid ihr da nicht fleischlich? Das heißt, die menschliche Dimension ist noch zu stark. Die Geheimnisse des Glaubens können sich noch nicht zeigen und offenbaren. Darum Zank, Zwietracht, Beurteilung, Verurteilung muss alles zum Schweigen kommen, um in das Geheimnis des Glaubens einzumünden und einzusteigen und auch zu verstehen, was Gott in Jesus, dem Hohen Priester, getan hat. Dass er wirklich über allem steht, dass er der Priester aller Priester ist. So gab es also unter den an Jesus gläubig gewordenen Juden auch noch diese äußere Betrachtungsweise übereinander, ob jemand beschnitten ist oder die Beschneidung nicht mehr als heilsnotwendig ansieht. Das war mehr Diskussionsgegenstand, als sich das hineinnehmen lassen in den Glauben vor den Thron Gottes. Paulus schrieb auch an die Korinther diesbezüglich in Kapitel 7, Vers 19, 1. Korintherbrief: Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, sondern Gottes Gebote halten. Und wie lauten die? Der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, Johannes 13, 34, dass ihr euch untereinander liebt. Nicht über die Frage der Beschneidung diskutiert. Will sich jemand beschneiden lassen, soll er es tun. Ist er unbeschnitten, ist auch gut. Das Wesentliche ist das Bessere. Das im Glauben geoffenbarte, die Liebe Gottes in uns auf Erden. Römer 15, Vers 7. Das ist das Gebot Gottes. Nehmt einander auf, wie Christus euch. Nicht nur aufnehmen, wie Christus euch, wie Jesus uns. Das ist eine höhere Dimension. Das hat nicht nur mit menschlicher Freundlichkeit zu tun, sondern das hat mit geistlicher Kraft zu tun. Jemand so anzunehmen, wie Christus mich angenommen hat, ist aus mir heraus nicht möglich. Das muss durch Gottes Geist geschehen können. Und den sollen wir zulassen. In Galater 6, Vers 15 schreibt der Apostel auch, in Christus Jesus gilt überhaupt nicht Beschneidung oder unbeschnitten sein, sondern nur eine neue Kreatur durch den Heiligen Geist. Das Leben im Geist in der neuen Kreatur führt allein diese führt in die Erfahrung des neuen Lebens mit Gott. Wenn Paulus im 1. Korinther 7 auch sagt, Vers 29 bis 31, und die Gläubigen hinweist auf die rechte Unterscheidung zwischen dem sichtbaren und unsichtbaren Dingen, ermahnt er zum tieferen Leben mit Jesus, mit dem Unsichtbaren. Ich lese mal Vers 29 bis 31 von 1. Korinther 7. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Weiter ist das meine Meinung. Die da Frauen haben, Weiber haben, dass sie seien, als hätten sie keine. Die da weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, dass sie dieselbe nicht missbrauchen. Denn das Wesen dieser Welt in all dem, was hier aufgezählt wurde, vergeht. Ich wollte, dass ihr ohne Sorge wäret, schreibt der Apostel hier. Nämlich indem ihr wirklich auf das Geistliche, das Ewige schaut. Freuden haben, als hätte man sie nicht. Verheiratet sein, als wäre man es nicht. Das bedeutet ja nicht, die Ehe zu ignorieren, aber zu wissen, dass sie eines Tages aufhört und im Himmel nicht fortgesetzt wird. Sie gibt es nicht im Himmel. Das ist ein Zustand dieser Zeit. Im Himmel gibt's nur erlöste Seelen, da gibt's keine Ehen mehr, keine Männer, keine Frauen, keine Kinder, keine Mütter, keine Väter. sondern da gibt es nur noch Erlösten Christus. Und wenn wir das nicht durch den Heiligen Geist schon hier zulassen, dann hört man solche Worte, wie ich sie manchmal dann auch in der Seelsorge höre. Ich möchte meinen Mann wiedersehen. Ich möchte meine Frau wiedersehen. Und ich sagte dann, weil es eine kritische Situation manchmal war mit der Frage, wer ist erlöst oder nicht, wie ist es dann, wenn vielleicht der Mann nicht erlöst war, sind Sie denn sicher, dass es... Nein, weiß ich nicht, hat er eigentlich immer abgelehnt. Wollen Sie dann bei dem Mann oder der Frau sein? Ja, da will ich sein. Das heißt also, nicht gelöst worden sein von den zeitlichen Dingen. Die zeitlichen Dinge sollen in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Und hier mahnt der Apostel Paulus, ich wollte, dass ihr keine Sorge habt. Lasst euch hier in den höheren Gottesdienst einführen. Denn das, was ihr hier noch materiell erlebt, erlebt ihr im Himmel nicht mehr. Und wenn ihr mit dieser Sorge aus der Welt geht, das dort zu suchen, werdet ihr es nicht finden. Darum seid verheiratet mit dem gottesdienstlichen Gedanken, als seid ihr es nicht. Weint, das gehört hier in diese Welt. Aber denkt daran, im Himmel wird nicht mehr geweint, als weintet ihr nicht. Freut euch über diese Dinge, aber erkennt, dass es im Himmel eine andere Freude gibt, die viel höher steht. Kauft euch die Dinge, die euch angeboten werden und ihr braucht, aber versucht sie nicht in Besitz zu nehmen, dass sie euch immer begleiten müssen. Habt sie, als hättet ihr sie nicht. Gebraucht diese Welt, aber missbraucht sie nicht. Juden wie Heiden sollten von dem Unsichtbaren bestimmt sein und sollten deswegen von den ersten Glaubensschritten wegkommen in tiefere geistliche Erfahrung. Jesus in das Allerheiligste in den Himmel folgen durch den Heiligen Geist. Jesus in das Allerheiligste im Himmel folgen. Da, wo der hohe Priester ist, dahin wollen. Die wichtigen Anfangsgründe im verbindlichen Leben mit Gott durch Jesus Christus sind ja, so wurde uns das hier aufgezählt, Buße von den toten Werken. Das gehört zu dem Anfangsstadien des Glaubens. Taufe auf den Namen Jesu gehört auch in den Anfang hinein. Hand auflegen, segnen, Auferstehung der Toten, ewiges Gericht. Diese Stücke sollen im Leben der Kinder Gottes klar sein. Am Anfang klar sein. Einmal soll der Grund damit gelegt werden und das für immer. Aber dann nicht immer wieder neu bewegen. Viele bewegen sich immer noch mit diesen selben Fragen. Manche verspüren ihren geistlichen Mangel. Sie können im täglichen Leben nicht aus der Unsichtbarkeit schöpfen. So meinen sie, die Grundlagen der Glaubenserkenntnisse immer wiederholen zu müssen. Sie bleiben bei der Milch. So reden sie immer wieder von Buße. Es passiert ja auch bei Christen, dass sie immer mit derselben Sache zu einem anderen Seelsorger geht, immer wieder von demselben reden. Aber sie sollen mal weg. Sie haben Buße getan über die toten Werke. Jetzt geht's weiter. Aber sie reden immer wieder von diesen Dingen. Aber sie müssen vorangebracht werden. Oder sie reden immer vom stärkeren Glauben, um dieses und jenes zu überwinden, statt voranzugehen und in der Überwindung zu leben. Sie wiederholen ständig das, noch einen stärkeren Glauben, noch einen stärkeren, noch einen stärkeren Glauben. Und dabei stellt sich nichts ein. Sie bleiben in den Anfangsgründen stehen. Sie leben in der Milch und nicht in der festen Speise. Oder man sucht vermehrt die Gaben des Geistes, damit das Glaubensleben besser, sicherer und echter wird. Sucht immer wieder nach neuen Wegen. Das ist Milch. Man steht nicht im wahren Erleben des Wachstums im Glauben. Und darum hat man immer wieder neue Forderungen, die eigentlich ganz am Anfang des Glaubens stehen dürfen und sollten. Oder die Frage nach der Totenauferstehung wird ständig gestellt oder nach der Entrückung. Obwohl das ja so ein sicherer Zustand im Leben des Einzelnen werden darf durch Glaubenswachstum. Keine Frage mehr. Toten stehen auf, Entrückung findet statt, Diskussion beendet. Ich lebe in dem Zustand dessen, was sich da erfüllt. Ich muss das nicht immer wiederholen für mich, um vielleicht sicher zu sein, da drin zu wandeln oder dabei zu sein. Oder die Erlösung vom ewigen Gericht muss ich auch nicht immer wieder bewegen, wenn ich im Glauben wachse. Das ist Milch. Das ist Milch. Das Gericht ist weg. Bin rausgenommen. Brauche ich mich gar nicht mehr damit beschäftigen. Wir leben aus dem Unsichtbaren und gehen voran. Immer höher hinan zu dem hohen Priester. Die ständige Wiederholung der ersten Schritte im Glauben führt nicht zu einem tieferen geistlichen Verständnis über das wahre Leben in Gott. Nur das Weitergehen im Glauben und im Vertrauen auf die absolute Vollkommenheit und Gnade des hohen Priesters hin lässt das tiefe Erkennen des unsichtbaren Gottes und seiner Werke zu. Nicht das immer Reden wieder über die Anfangsgründe bringt uns voran, sondern das Vorwärtsschreiten im Glauben und Einnehmen. Kinder Gottes sollen alles äußere Leben und Erleben als zweitrangig erkennen und als erstrangig stets vor den lebendigen Gott treten. Und das betrifft alle Lebensgebiete. Im Gebet, in der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt. Alles Sichtbare immer als zweitrangig. Und den Gottesdienst immer als erstrangig mit dem unsichtbaren Gott. Im Gegensatz also zur Milchspeise, wo man ständig die Anfangsgründe neu bewegt, führt das Fortschreiten in die Vollkommenheit hinein. Die Vollkommenheit, die Jesus Christus, der hohe Priester, für uns vollbracht hat. Er hat sie nicht für sich selbst vollbracht. Er brauchte sie nicht für sich vollbringen, sondern er hat sie für uns vollbracht, damit wir sie kennenlernen, damit wir nicht nur im Glauben von ferne daran stehen, sondern merken, was das bedeutet, dass wir zunehmen im Geist und in der Wahrheit. In der Vollkommenheit zunehmen, zu ständig neuer und ständig herrlicherer Erfahrung. Nach dem Geschenk der inneren Vollkommenheit, die wir bekommen haben durch die Wiedergeburt, durch die Erlösung von Sünde und Tod, durch das Blut des Lammes, soll also jetzt auch die äußere Vollkommenheit zunehmen. Starke Speise heißt in diesem Sinne, ich will durch eine geheiligte Veränderung meines äußeren Lebens größere und wichtigere Anordnung Gottes hören können und tun. Die Veränderung des äußeren Lebens ist also die Loslösung von dem Sichtbaren in das Notwendige der Gemeinschaft oder Kommunikation mit dem Sichtbaren, damit ich mehr hören kann, was vor Gott wichtig ist, Anordnung höre und sie auch tun kann. Der Herr redet ja nicht einfach von ferne und schreit nicht in unser Leben hinein, um uns zu sagen, was er will, sondern er zieht gleichsam unser Ohr zu sich und dann in der Nähe redet er, was wir tun sollen und sagt uns auch, wie wir es tun können. Und wo wir nicht in der Heiligung leben, im Fortschreiten des Glaubens, hören wir die Anordnung gar nicht. Was geschieht? Wir sehen es in unserer Zeit. Man macht sich eigene Gedanken, wie man Gott dient. Eigene Gedanken über Evangelisation. Macht man sich, man setzt sich zusammen, man plant vieles, weil man nicht mehr hört, was Gott will. wenn man nicht nah genug sich ranziehen lässt. Man bleibt in der Milch stehen und will doch Gott dienen. Und unter dem Strich, wenn man dann mal schaut, was ist aus diesem Ganzen geworden, ist kaum was geblieben oder gar nichts. Wo Menschen dann plötzlich selber planen und nicht mehr die Anweisungen Gottes hören. Aber da in der Welt, wo Anweisungen Gottes gehört worden sind, kamen die Menschen zum wahrhaftigen Glauben. Und man bekam auch die Order, wie man mit ihnen jetzt umzugehen hatte. Man brauchte sich keine Gedanken mehr zu machen, wie man an die Menschen herankam, sondern sie kamen. Man betete nur noch darum, Herr, gib mir Weisheit, jetzt mit den Menschen zu tun, was richtig ist. Merken wir, das ist genau umgekehrt in unserer Welt geworden. Man lebt nicht in der Heiligung, man arbeitet in dem Zustand der Milch und fragt, wie kommen wir an die Menschen ran? Wir brauchen gar nicht an die Menschen rankommen. Gott will an sie herankommen und will uns dazu gebrauchen. Das ist viel einfacher, besser und vor allen Dingen richtig. Also feste Speise ist dieser Vorsatz, ich will durch geheiligte Veränderung meines äußeren Lebens größere und wichtigere Anordnung Gottes hören und tun. Ich will den himmlischen Maßstab erkennen und danach in dieser Zeit leben. Nicht wie Lukas 16, wo der Herr Jesus das in ein Gleichnis kleidet, wo es das Gegenteilige gesagt wird, wenn man stehen bleibt und in der Milch bleibt, ja. Lukas 16, Vers 11. So ihr nun in dem ungerechten Mammon, also mit dem Sichtbaren, nicht treu seid, wer will euch denn das Wahrhaftige geben, das Unsichtbare? Wenn die Treue, so soll hier gesagt werden, im richtigen Verhältnis zu den sichtbaren Dingen nicht geübt wird, ist es unmöglich, das Unsichtbare zu empfangen. Und so ihr in dem Fremden, denn das Sichtbare ist das Fremde, nicht treu seid, wer kann euch geben, was eigentlich euer ist? Durch den hohen Priester uns gegeben ist. Wir merken also, diese Dimension wird aufgezeigt, wir sollen Beschenkte sein aus dem Himmel, nicht von dem Sichtbaren her. Und Jesus sagt, es muss das gesunde Verhältnis zu dem Sichtbaren sein, damit ihr beschenkt seid vom Himmel. Im Philipperbrief schreibt dazu der Apostel Paulus auch im dritten Kapitel, Vers 12 und 13, und bekundet ja auch von seinem eigenen Leben und dem Leben der Apostel schlechthin, der Diener Gottes, nicht, dass ich's oder wir schon ergriffen haben oder schon vollkommen seien, ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Also das ist die Voraussetzung. Nachdem ich von Jesus Christus, dem Hohenpriester, ergriffen worden bin, will ich jetzt auch fortschreiten im Glauben zur Vollkommenheit und möchte sie erfahren und einnehmen. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich vor zu dem, das da vorne ist. Ich vergesse, was da hinten ist, das ist das Irdische, und strecke mich vor zu dem Himmlischen. Das ist das tiefe Verlangen eigentlich der Kinder Gottes. Dazu wurden die Hebräer aufgefordert. Wir hätten euch noch viel mehr zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht tragen. Aber lasst uns fortschreiten zur Vollkommenheit, heißt es hier. Wir wollen nicht die Anfangsgründe immer wieder bewegen. Nein, das ist jetzt erledigt. Jetzt geht's weiter voran. In Galater 5, Vers 16 steht im selben Zusammenhang, man kann es auch so ausdrücken, was der Apostel Paulus von sich dort gesagt hat, wandelt im Geiste, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Also hier heißt es ja nicht, versucht die Lüste des Fleisches nicht zu vollbringen, damit ihr besser im Geiste wandelt, sondern wachst im Glauben, dann geschieht der gesunde Abstand von den irdischen Dingen. Genau umgekehrt. Der Mensch möchte natürlich sich erstmal trennen von diesen irdischen Dingen, die einen anhaften. Er versucht das selbst zu hinzubekommen, damit er besser eine Heiligung lebt. Ich weiß, in manchen Gemeinden wird das so gepredigt und gesagt. Du musst jetzt mehr in der Heiligung leben, du musst dich mehr verändern, damit du auch Gott näher kommst. Und dann versuchen manche das, sich selbst in die Zange zu nehmen und sich zu kasteien und in eine Form und Haltung zu bringen, die manchmal sehr unangenehm und stocksteif aussieht, und die möchte man auch nicht. Und denken, dadurch würden sie geistlicher werden. Nein, das Vertrauen zu dem hohen Priester, wachsendem Glauben, beinhaltet die Loslösung von dem, was uns hier aufhalten will. Das ist der umgekehrte Weg. Wir können uns nicht selbst in die Heiligung bringen, sondern die Heiligung findet statt durch Glaube und Vertrauen zum Herrn. Im Geist wandeln, das heißt doch, unter der Führung des Heiligen Geistes stehen. Das bedeutet auch, starke Speise empfangen zu können. Darum die Aufforderung in Epheser 5, 18, werdet voll Geistes. Das ist dasselbe Thema wie im Hebräerbrief. Die Hebräer sollten sich also nicht mehr weder gedanklich noch sichtbar, also in den äußeren Dingen, zu einem irdischen hohen Priester zurückführen lassen, zu einem irdischen Mittler zurückführen lassen. Sie sollten an den himmlischen hohen Priester angeschlossen bleiben im Glauben, aber auch ihm völlig vertrauen und im Geiste dienen und dorthin folgen, wo er ist. Wo du bist, Herr, da will auch ich sein. Vielleicht leuchten auch diese Worte aus Matthäus 23 jetzt in uns mehr auf, im Blick auf dieses Wort, dass wir keinen irdischen Mittler mehr vor Augen haben sollen, sondern immer auf den unsichtbaren Mittler zwischen Gott und uns schauen dürfen. Matthäus 23 sagt der Jesus in Vers 8, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Und soll niemand Vater genannt werden, auch nicht heiliger Vater. Denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Im Verständnis für die Hebräer, lasst euch wegführen von dem irdischen sichtbaren Vater und hohen Priester hin zu dem unsichtbaren. Nur einer ist euer Vater im Himmel. Ihr sollt euch nicht lassen Meister nennen, denn einer ist euer Meister. Das ist Christus allein. Die Handlungen der Kinder Gottes werden stets davon bestimmt, entweder bleiben wir im Geist und in der Gesinnung und in der Gegenwart Jesu, dann werden unsere Handlungen göttlich geprägt sein. Bleiben wir im Geist und in der Gesinnung und in der Gegenwart Jesu, dann werden unsere Handlungen göttlich geprägt sein. Machen wir uns abhängig von den sichtbaren Erfahrungen in dieser Welt, dann werden unsere Handlungen menschlich sein und dadurch sündig. Menschlich sein, Jakobus bringt es auf einen Punkt und sagt menschlich, irdisch, teuflisch. Er zieht es direkt zusammen. Aber bleiben wir in der Abhängigkeit vom Herrn, sind auch die Handlungen geistlich, göttlich geprägt. Die durch Jesus Vollkommenen sollen also unterscheiden können. Die Wege mit Jesus, dem Messias, sind immer höher und weiter, als wir ahnen und denken können. In Epheser 3 werden wir gelehrt, nicht nur, dass Christus in unserem Herzen wohnt, dass die Liebe Christi alle Erkenntnis übersteigt, sondern dass er auch mehr dazu reichen hat, als wir bisher empfangen haben. Vorhin hatten wir ein wenig schon davon ja gehört. Lesen wir mal Epheser 3, Vers 17. Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen und dadurch die Liebe, seid ihr in die Liebe eingewurzelt und gegründet. Das ist eine Tatsache. Vers 19. Auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottes Fülle. Und in Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, im Glauben wachsen heißt, immer Höheres erwarten als das, was ich schon kenne, was ich schon erfahren habe. Nie bei dem stehen bleiben, in den Anfangsgründen des Glaubens, was ich erlebt habe, sondern mit dem, was noch nicht da ist, zu rechnen. Dafür offen zu sein, im Geiste zu wandeln, mit Jesus immer höher und weiter zu gehen, starke Speise zu empfangen. Darum wollen wir die Lehre vom Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, nicht abermals grundlegend von Buße der toten Werke, vom Glauben an Gott, von der Taufe, von der Lehre, vom Händeauflegen, von der Totenauferstehung und von dem ewigen Gericht. Wir wollen fortschreiten im Glauben. Und so sollten die Hebräer auch das Geheimnis der Weiterführung der Heilstat Gottes über den irdischen Hohenpriester zum himmlischen erfahren und nicht mehr zurückblicken in den früheren äußeren Gottesdienst.